Metal Podcast.
Ich bin wach.
Hallo, lieber Hoshi. Frohes neues Jahr, liebe Trauergemeinde. Metal-Monster und Metal-Monsterinnen, Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks von mir aus, auch Mötley Crüe-Fans. Wir sind wieder da. Bist du auch da, lieber Hoshi?
Ja, ich bin sowas von da im neuen Jahr, obwohl ich mir vorgenommen habe, nicht wieder frohes neues Jahr zu sein. Nicht an dem Datum, zu dem wir aufnehmen und releasen, Stefan.
Aber es ist doch so schön. Wir haben uns doch so viel Zeit gelassen.
Es ist
Hast
so
du mich
schön.
Vermisst?
Und wir wollen ja heute auch ein bisschen aufs vergangene Jahr zurückblicken. Deswegen auch doch nochmal ganz hochoffiziell an alle Hörer und auch an dich ein frohes neues. Ja, ich habe dich sehr vermisst, um deine Frage zu beantworten.
Sehr gut. Aber du musstest vorher nochmal reden, weil du das so gerne tust.
Ja, ich rede gerne. Deswegen bin ich hier. Ja, wie bist du reingekommen?
Ich habe geschlafen, ehrlicherweise.
Ja.
Da habt ihr euch alle noch einen reingekippt. Da habe ich in Thailand geschlafen. Wir haben ja 6 Stunden... vor euch Neujahr gehabt und wir haben den ganzen Tag Sachen erlebt und waren dann am Abend so müde und haben gesagt, ach, weißt du was, wir sind bei uns in der kleinen, im kleinen Häuschen, was wir uns gemietet haben, jetzt gehen wir alle pennen. Und dann sind wir nachts kurz durch das Geböller, sind wir wach geworden, haben uns das eben angeguckt und dann haben wir weitergeschlafen. Das war total entspannt, sag ich dir.
6 Stunden? Cool.
Ja, 6 Stunden.
Ja,
ist also, Thailand voraus.
Das heißt, ihr wart, er ist ja Osten, also ihr wart dann schon längst drin als wir.
Ja.
Ja, krass.
Also ich bin fast schon wieder aufgestanden. Da habt ihr noch euch frohes Neues gewünscht und du warst wahrscheinlich wieder hackedicht.
Nee.
Und deine Frau auch. Und deine Freunde auch.
Nicht? Nee. Wir waren ja auch nicht zu Hause. Wir waren ja an der Nordsee ein paar Tage in so einem Ferienhaus und es war sehr gemütlich und wir haben durchgehalten bis null. Und haben dann mit den Vermietern noch einen kleinen Umtrunk genossen, aber das war jetzt nicht übertrieben viel. Also es war ganz gesittet. Waren ja auch nur wir drei eigentlich und wie gesagt dann noch eine Stunde mit den Vermietern von dem Ferienhaus da zusammengesessen.
Ja,
war sehr schön. War sehr gemütlich.
Ja, dann warst du am Meer, ich war am Meer.
Ja.
Bei dir war es kälter als bei mir.
Was war das von? Mir so die Eier abgefroren.
Ich habe zarte 16 Tage schönes, warmes Wetterchen gehabt. Zwischendurch mal Monsunregen.
Oh, okay.
Ist ja, Dezember ist ja noch Regenzeit in Thailand und dann hast du zwischendurch gerne mal 1-2 Tage am Stück, dass es wirklich so dermaßen regnet, dass du nur 10 Meter gerade ausgucken kannst. Also so wie du das vielleicht einmal im Jahr in Deutschland erlebst, hast du das dann da 2 Tage am Stück.
Oh, ne? Krass.
Der Regen ist aber richtig schön warm. Das heißt, wir sind trotz Regen dann in den Pool gesprungen. Ne? War cool, ne? Also richtig schön dann mit der Familie da die Wärme zu genießen, die schöne salzige Meerluft zu genießen. Golf von Thailand ist, kannst du dir vorstellen, ist alles türkises Wasser. Ne?
Und wie ist das so mit dem Jetlag? Wenn man
für mich gar nicht, weil du ja, also wir sind abends geflogen und beziehungsweise nachmittags und dann fällt dir das eigentlich nicht so auf. Wenn du gegen die Erdrotation fliegst, dann ist das eigentlich gar nicht so schlimm.
Ja,
vor allen Dingen, wenn du in den Urlaub fliegst und dir dann im Flieger ein Bierchen nach dem anderen reinschraubst. Ne? Aber wir hatten eigentlich alle kein richtiges Jetlag. Wir sind eigentlich gut angekommen und haben dann den ersten Tag halt einfach da im Ferienhaus genossen und
Ja,
einfach mal 5 gerade sein lassen. Und die restlichen Tage haben wir dann Koh Samui erkundet. Das ist ja die größte Insel da.
Mhm.
Ja, ist richtig cool.
Und jetzt hat der kalte deutsche Winter und der Alltag dich zurück. Aber du hast mir gerade noch ein Stichwort gegeben. Du hast Bier erwähnt. Was hast du zu trinken?
Ein Wasser.
Ach, Langweiler. Ich habe einen Grevensteiner von C.A. Veltins. Ich habe es stilecht in der Dose besorgt, weil es mir ungelogen 10 Minuten, bevor wir aufgenommen haben, aufgefallen ist und ich losgerannt bin, um mir noch ein Bier zu besorgen, weil ich tatsächlich keinen trockenen Januar oder so mache. Machst du so einen Unsinn dieses Jahr?
Also ich mache zum ersten Mal in meinem Leben, seitdem ich 15 bin, dauerbesoffen.
Ja, klar.
Und merke so langsam mit Ende 30, dass mir das nicht mehr so gut tut. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich mache jetzt mal ein paar Monate nichts.
Gar nichts, ja. Okay, ja. Das ist auch.
Aber ich trinke gerne alkoholfreies Bier. Das ist ja so ein bisschen Drogenersatz.
Mhm.
So ein bisschen Methadon. Und ja, also ich habe da jetzt einfach gerade keinen Bock drauf. Deswegen habe ich jetzt gerade einfach ein Wässerchen da. Jo. Muss auch wirklich sagen, dass mir das ganz gut tut, dass ich nichts getrunken habe, seitdem wir wieder da sind, weil wir haben eigentlich fast jeden Tag da was getrunken in Thailand. Also ja. Von daher tut mir das jetzt auch nicht weh. Ne?
Nee,
also,
ist absolut vernünftig.
Klar. Ja, die brauchen ja auch ihr eigenes Bier da drüben. Ich kann, also wenn man sich nach Thailand verirrt, dann so ein Singa-Bier.
Singa-Bier.
Okay. Ja, kann ich ganz empfehlen. Da ist so ein Tiger drauf. Dann gibt es noch Chang-Bier. Chang ist das thailändische Wort für Elefant. Da sind dann auch Elefanten mit drauf. Das hat mir nicht ganz so gut geschmeckt. Das hat so ein bisschen Sodbrennen verursacht ständig. Ja, und dann noch eine dritte Marke, Leo, die habe ich nicht getrunken. Aber Singa kann man gut trinken. Ist Lagerbier. Ne? So wie man, also tut einem nicht weh. Also für dich, der ja auf so holländische Grachtenpiste steht, also die haben mehr Geschmack als die holländische Grachtenpisse. Also von daher war schon gut.
Ich hätte zu südostasiatischem Bier tatsächlich auch eine kleine Anekdote, allerdings nicht aus erster Erfahrung, sondern der Kai, der auch unter anderem das Festival Bier auf dem Dong braut, mit dem habe ich zusammen studiert.
Ach cool.
Und der ist nach seiner Ausbildung, also der hat dann eine Ausbildung zum Brauer nachher gemacht, hat seinen Meister gemacht und ist dann ganz klassisch auf die Walz gegangen.
Ja.
Also was heißt ganz klassisch, er ist halt eben nach Südostasien gegangen. Ich weiß nicht, ob er in Thailand auch war, aber war auf jeden Fall in so Ländern wie Vietnam und sowas.
Ja, ist ja da die Ecke, ne?
Genau, und hat dann, ich weiß nicht wie lange, er war auf jeden Fall auch zweimal da, ist jetzt, weiß nicht, so 15 Jahre her, und hat dann da in den Brauereien vor Ort dann deutsche Braukunst hingebracht sozusagen.
Ja, finde ich cool.
Ich weiß nicht, Kai, wenn du das hier hörst, sag mal, ob du eins der von Stefan genannten Biere kennst.
Der kennt die mit Sicherheit.
Ja,
also wenn er selber Braumeister ist, dann also ist ganz bekannt.
Ja. Ja, schön. Nee, mach das mal. Also ich habe letztes oder vorletztes Jahr oder beide, ich weiß nicht mehr, habe ich auf jeden Fall auch einen trockenen Januar mal so ganz klassisch eingelegt. Und ja, ich bin jetzt auch deutlich kürzer getreten, weil so Weihnachten, Geburtstag und so, da ist dann halt auch immer viel so zum Jahresende, was die Sauferei angeht, ne? Ja, deswegen ist jetzt hier das erste, glaube ich, tatsächlich seit...
Ja, Prost, gönn dir. Ja, also Prost. Ich habe ein köstliches Kraneberger. Seicht in der A-Note, seicht in der B-Note, gut im Abgang, macht Spaß, kriegt von mir eine 11 von 10 Wasser hin.
Ja, sehr schön. Dieses Grevensteiner von Veltins hier nicht so wirklich, muss ich sagen. Allerdings ist es auch nicht wirklich kalt.
Ich muss sagen, das gefällt mir auch nicht so gut. Das ist ja auch so ein, so, wenn ich mich erinnere, so ein Zwickel. Klon, ne? Also so ein trüberes Bier, richtig?
Ja,
ja, ja, genau.
So ein Landbier ist halt.
Ja, genau. Und da fand ich das TH König von König Pilsener deutlich besser damals. Und Veltins hat das, glaube ich, nachgemacht. Das war dann ja, also du hast ja irgendwie alle zwei Jahre so einen neuen Bierhype und die kamen dann irgendwie gleichzeitig raus.
Mhm.
Und mir hat das nicht so gut geschmeckt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ja, meine Güte.
Ja, das ist ja so die
verschiedenen. Wie viele Punkte vergibst du denn?
Also jetzt so für Zimmertemperatur warm muss man vielleicht ein bisschen gnädiger sein, aber jetzt so von 10, ja, 5, also das geht wirklich besser. Nee, aber wo du das gerade sagtest, die Großbrauereien versuchen ja auf diesen Craft-Bier-Trend da so ein bisschen aufzusatteln, zumindest was das Marketing angeht. Ich finde das immer so ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. So mit diesen altmodisch anmutenden Dosen und Flaschen dann irgendwie. Aber naja,
gut. Ja, du, hat sich halt etabliert. Die Menschen stehen drauf. Ich meine, ich bin ja auch das eine oder andere Mal drauf reingefallen, würde ich mal sagen. Ehrlicherweise kannst du halt von diesen ganzen Craftbeer-Imitaten und dem Craftbeer an sich halt auch, das kannst du zum Genuss mal trinken. Das ist aber jetzt nichts, um dich wegzuscheppern. Ne? Dann nimmst du halt einen Pilz oder ein helles, was nicht ganz so viel Geschmack hat, und dann knallst du dir damit einen hinter die Binde. Ich meine, wo ich jetzt in Düsseldorf wohne, ich trinke halt gerne wirklich das Alt von vor Ort. Muss man aber dazu sagen, dass die Kästen von der einen oder anderen Brauerei mittlerweile auch fast 30 Euro kosten.
Boah, was?
Ja, also da musst du schon fast eine Niere verkaufen für. Und von daher selten. Ne?
Ja, das ist eine Ansage. 30 Euro.
Ja. Ja, fast 30 Euro. 28,99 oder so kosten Kasten Schumacher.
Boah.
Ja. Also das sind ja auch kleinere Brauereien, und dann muss man dazu auch sagen, Düsseldorf ist ja Touri-Magnet schlechthin, und die lassen sich das ja auch bezahlen. Ne? Also ich habe vor ein paar Wochen mal Bierpreise in der Kneipe in Düsseldorf für 0,25er Bier bezahlst du 2,80 bis 2,90.
Ja, okay.
In Köln, die ja dasselbe Bier mit einer Zutat weniger brauen, kostet das 2 Euro, 2,10 Euro. Mhm. Also das hat schon viel mit Marketing hier zu tun und damit, dass Düsseldorf halt so eine Touri-Stadt geworden ist. Ja, also die verkaufen das halt einfach teurer. Ne?
Wie sagt
ich muss aber auch sagen, Düsseldorf hat ja mit dem Altbier, die haben ja eigenes Craftbier. Ja, das ist halt nicht wie so ein Diebels aus der Dose, sondern das schmeckt halt wirklich süßlich, kräftig, manchmal auch bitter drin. Also es ist sehr kräftiges Bier. Und da haben die Amis 300 Jahre für gebraucht, um dann auf die Idee zu kommen, IPA zu brauen. Ja, also das haben wir schon lange hier. Also von daher, ich trinke mir zwischendurch meine Pilsken, aber jetzt mache ich erstmal 1, 2, 3 Monate nichts, wie gesagt.
Ja. Wie sagte dein Kumpel und mein Kumpel und unser Hörer, der Tenner, der sagte nämlich, Düsseldorf ist das Berlin NRWs und das trifft es ganz gut.
Ja, da hat er vollkommen recht.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße, Tenner. Ja.
Ja. Ja, cool. Wollen wir mal zum Inhaltlichen schreiten? Nein, wollen wir noch nicht. Wir wollen uns erstmal noch gegenseitig unsere Empfehlungen um die Ohren hauen. Hast du eine Musikempfehlung für mich mitgebracht?
Sind Empfehlungen denn etwa kein Inhalt, lieber Hoshi?
Ja, okay. Was hast du mir denn mitgebracht? Ich lach mich tot, wenn wir dasselbe haben. Könnte sein, aber ich glaube nicht.
Nein, haben wir nicht. Gibt's nicht. Ich habe dir das vorhin schon geschickt. Ich habe heute mitgebracht, gerade einen Tag frisch, alt, wie auch immer man das nennen möchte, amerikanische Zerstörung, Whitechapel, Hymns in Dissonance.
Okay.
Und gestern ein Musikvideo rausgebracht. Ein unfassbares Zerschrote, eine unfassbare Zerstörung. Kranker Scheiß. Death Metal, wie er im Buche steht. Richtig, richtig, richtig fett. Und mit einem sehr geil produzierten, sehr satanischen Musikvideo, wie sich das gehört. Ja, verlinken wir bei Instagram. Könnt ihr draufklicken, könnt ihr euch angucken. Knaller. Also was Phil Boseman, der Sänger, da mal wieder raushaut an Growls, an Screams, ist der absolute Oberwahnsinn. Gitarrenarbeit, übel, Schlagzeug, über alle Zweifel erhaben. Und man muss dazu sagen, die Jungs haben jetzt ein paar Alben hinter sich, wo sie auch mal so ein bisschen in die Gefilde abgedroschen sind. Ja, Klingengesang und mal so ein bisschen progressiver. Und dann haben sie angekündigt gehabt, dass sie jetzt ein neues Album rausbringen werden und Back to the Roots und ja, Back to the Roots haben sie wörtlich genommen, die prügeln dir die Scheiße aus dem Arsch. Also wirklich.
Ich habe es noch nicht gehört. Du hast mir das heute Nachmittag geschickt, aber ich habe noch nicht reingehört.
Also kriegt von mir auf jeden Fall beide Pommesgabel nach oben. Ich bin schwer gespannt auf das Album. Richtig, richtig, richtig geil.
Ja, muss ich mir mal geben, auf jeden Fall. Ja, ich hatte das gesehen, dass du mir es geschickt hast, aber ich war heute auch ziemlich lange am Arbeiten und ich habe es
verpeilt. Ja, ist doch schön. Ich hoffe, dich zu entschuldigen, knall dir die Scheiße gleich rein.
Knall mir die Scheiße gleich rein. Und was und du dir reinknallen kannst, das, du wirst es vermutlich kennen, aber falls auf. Nicht.
Erzähl.
Und zwar möchte ich empfehlen, die Band Exdeo mit der EP Year of the Four Emperors, die jetzt am 10. erschienen ist, also vor knapp einer Woche. Und falls die Band dir nichts sagt oder den Hörer nichts sagt, das ist ein Side-Project von Cataclysm. Das sind tatsächlich die gleichen Musiker, die sich aber vorgenommen haben mit dem Projekt, das gibt es jetzt auch schon ein paar Donnerstage, ich weiß nicht, seit 2009, glaube ich, die wollen gerne die Geschichte Roms, also ne, altes Rom und so, mit Death Metal erzählen. Und ja, das Jahr der vier Imperatoren oder Kaiser war das Jahr, jetzt lass mich nicht lügen, 69, und die vier Songs da drauf auf der Platte, die heißen halt auch genauso wie eben
also bei diese. 69 denke ich eher an was anderes.
Ja, genau. Also die heißen halt so, am Ende war es halt Vespasian, falls ihr letztes Jahr diese Serie gesehen habt, die, oh, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, diese Gladiatoren-Serie da, die kam irgendwie auf Netflix oder Amazon Prime, die hatte auf jeden Fall von Vespasian gehandelt und der war dann nachher halt eben da Chef
im Ring. Wo Anthony Hopkins mitspielt, meinst du?
Ja, genau, genau, der hat den Vespasian gespielt, genau, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt.
Hat den Name. Ja, die Serie war gar nicht mal so geil, aber, also ich kenne die Band, Song habe ich noch nicht gehört und ja.
Ist nicht jedermanns Sache, ganz klar. Ich finde, es ist aber doch deutlich anders als Cataclysm. Es ist deutlich organischer, es ist nicht dieses Highspeed-Geballer in einer Tour. Ist natürlich immer noch Death Metal, aber ich finde deutlich klassischer als die Hauptband. Und ja, kann man sich mal geben. Also ich fand es sehr, sehr cool und wenn man ein
bisschen mehr... Ja, hör ich mir auf jeden Fall an.
Ja, wenn man ein bisschen mehr von denen hören will, das letzte Album von denen von 2021, das kann man sich auch sehr gut geben, ja. Stefan, wir haben noch eine Empfehlung, die nicht einer von uns, sondern unser Hörer Andreas uns da gelassen hat. Oh. Ja, tatsächlich. Allerdings hat er eine Empfehlung von uns recycelt.
Was hat er gemacht?
Also ich möchte eigentlich nur darauf hinaus, dass er uns einen Kommentar geschrieben hat auf unserer Homepage, wozu ich euch alle auffordere, das auch zu tun. Und er hat geschrieben, er ist über uns auf die Band Earthbound aufmerksam geworden. Ja. Ich glaube, die hattest du da reingeschmissen.
Ja, die habe ich da reingepackt, ja.
In unsere Playlist. Und er stellt die Frage, wie wir drauf gekommen sind. Da würde ich jetzt einmal kurz das Wort an dich abgeben. Woher kennst du die?
Tatsächlich beim Stöbern bei Spotify über einen Werbeeintrag draufgekommen. Also hat sich das anscheinend für Earthbound gelohnt, dass sich mindestens zwei Leute das angehört haben. Also ja, du, nice. Andreas und ich. Ja, finde ich eine klasse Melodic Death Metal Truppe. Und schön, dass sie dir auch gefällt. Also ich versuche immer wieder Dinge, die wir nicht im Podcast besprechen, also das war ja eine Band, die wir nicht im Podcast besprochen und nicht empfohlen haben, die versuche ich dann immer mal wieder da so einzuschleusen, vielleicht fällt es einem ja auf. Ne? Also wir können ja nicht alles besprechen und alles, was ich so cool finde, packe ich da rein und ja, freut mich, dass es dir gefällt, mir hat es auch gefallen und ja.
Scheint ein totaler Geheimtipp zu sein. Er schreibt nämlich, dass er da nirgendwo was groß zu findet, weder auf metal.de
noch
auf
relativ neu.
Ja, aber dann haben wir das mal geklärt, weil er hatte, also er sagt, die Hitdichte ist total super.
Ja, knaller Album, also,
ja. Ne? Ja, schön. Dann freuen wir uns, wenn wir da eine gute Empfehlung geben konnten, also du tatsächlich.
Also wenn ihr auch gespannt seid, Earthbound, wir haben einen Song in unsere Empfehlungen der Redaktion Playlist bei Spotify reingeknallt, hört euch das mal an, ne? Verlinken wir gleich auch bei Instagram.
Ja.
Und ja, danke, wie gesagt, Andreas, dafür.
Ja. Cool, apropos Empfehlungen. Wir wollen heute ein bisschen über Highlights reden aus dem abgelaufenen Jahr 2024. Oh ja. Wir haben uns im Gegensatz zu, wie Mathis und ich das schon mal gemacht haben, diesmal vorher verraten, was unsere Hits sind. Und wir haben auch ein paar weniger, weil wir hier nicht stundenlang irgendwelche Listen runterrattern wollen.
Bietet sich ja auch an, weil wir ja vorher schon jede Woche ungefähr über 95 Alben gesprochen haben in voller Breite. Also brauchen wir das ja nie wieder coinen. Ne? Das habt ihr ja damals nicht gemacht.
Und, genau.
Ja. Dementsprechend.
Das werden wir jetzt auch nicht machen. Wir gehen da jetzt einmal drüber. Ja, möchtest du anfangen? Möchtest du mir deinen dritten Platz? Wir haben uns auf einen gemeinsamen ersten geeinigt, deswegen.
Ja, also, also mein dritter Platz, der geht dieses Jahr, also letztes Jahr, 2024, an Judas Priest, Invincible Shield. Ja, das ist ein Album, das mich, und ich muss wirklich zugeben, ist eine Sünde von mir. Ich habe noch nie Judas Priest live gesehen.
Dieter.
Vielleicht sollten wir das mal nachholen, mein lieber Schatz. Ja, vielleicht schenken wir uns das ja zum Einjährigen oder so. ja, wahnsinnig geiles Album. Man fragt sich wirklich, wie Rob Halford das in seinem Alter noch abliefert. Es ist unfassbar, wie krass dieser Typ noch singt, wie energetisch diese Band an sich ist. Einen großen Teil kann man mit Sicherheit deren jüngeren Gitarristen Richie Faulkner zuschreiben, der einfach Sahne-Riffs schreibt, die wirklich catchy sind, eingängig sind, ihre Eigenständigkeit haben und gleichzeitig aber trotzdem nicht verleugnen, dass das Judas Priest ist. Das heißt, er hat da seinen eigenen Stil reingebracht in die Band, aber trotzdem es geschafft, dass die Band weiterhin wie Judas Priest klingt. Und dieses Album hat mich beim ersten Mal hören, das war damals auch eine Empfehlung von Mattes und dir, hat mich die Knaller abgeholt und ich war total verliebt in die Scheibe und also Trial by Fire beispielsweise, ja, Musik-Video-Auskopplung, richtig cool. Man kann jeden Song eigentlich von der Platte hören, ist richtig geil und hat eine Energie, die andere Bands wie beispielsweise Iron Maiden in dem Alter nicht mehr hinbekommen. Ja, bei Iron Maiden habe ich immer das Gefühl, die sind eingeschlafen, haben sich dazu entschlossen, ab jetzt nur noch 14-Minuten-Songs rauszubringen. Naja. Bei Judas Priest ist es wirklich mit dem Album so, der längste Song sind, glaube ich, 5 Minuten 45 oder nee, stimmt ja gar nicht. Invincible Shield, der Titelsong ist 6 Minuten 21. Also Knaller, wie eingängig diese Scheibe ist. Also ich habe mir die gerade in Thailand im Urlaub mehrfach hintereinander angehört. Die ist mir nicht langweilig geworden. War cool.
Ja, ist ein super, ist echt ein Sahne-Ding. Also da gibt es auch keine zwei Meinungen zu. Ja, ich war auch sehr überrascht, als die rauskam. Ich muss ehrlich auch sagen, ich war auch sehr überrascht, dass das letztes Jahr war, als die rauskam. Ich dachte, die wäre schon was älter.
Nee, ist tatsächlich im März 24 rausgekommen.
Ja, ich hatte auch nochmal nachgeguckt. Kam mir deutlich länger hervor.
Also es ist ja auch scheißegal eigentlich, aber ja, klar. Nein, also was mir jetzt scheißegal ist, sind eigentlich die Reviews von anderen Menschen, das ist ja alles subjektiv, aber die Scheibe wird ja über alle Maßen gelobt, ja, die ist überall in den oberen Rängen, in den Jahrescharts drin und das mit Recht und zementiert wirklich das Erbe, das Rob Halford als der Metal-Gott hinterlässt, einfach nochmal. Ne? Und ich freue mich, wenn er mit seinen, ich meine, er ist jetzt über 70 schon, ja, wenn er jetzt einfach noch weitermacht. Weil, ich meine, man merkt ja richtig, seit Richie Faulkner in diese Band eingestiegen ist, die Mucke ist catchy, die ist on point, die ist nie langweilig und das war die richtige Entscheidung. Ja. Deswegen, ohne weiter rumzuschnacken, für mich meine Nummer 3 dieses Jahr, kriegt von mir eine 8 von 10. Blue Oyster Bars. Shotgun in cold blood. Didn't know my name. No one understood. So I took the blame. Where I left my mark. When the system fell, you were in my grasp.
Ich habe mich tatsächlich ein bisschen auf unser eigenes Backlog hier mal drauf geschaut und mal so überlegt, was wir hier so besprochen hatten. Und mir ist aufgefallen, dass eine der Bands, die wir zur Jahresmitte hier hatten, die ist nämlich meine Nummer 3 und es wird kaum jemand überraschen, dass ich jetzt hier den Curry King erwähne. Mit haben wir ausführlich besprochen in der Folge vom 6.6. letztes Jahr in der Zeitgeist-Episode Nummer 44. Satanische
Botschaften.
Und ja, also absolut geniales Ding, From Hell I Rise. Und ja, was soll man sagen? Die Platte hat ein bisschen schweren Stand, weil ungefähr 3 Minuten, nachdem die erschienen ist, ja dann die Slayer-Reunion bekannt gegeben wurde. Sehr geschickt alles. Aber das ändert ja nichts daran, dass das eine Bombenplatte ist.
Ja.
Und mit sehr, sehr coolen Musikern, gerade hier die Vocals von dem Osiguerda von Death Angel, dem Sänger, großartiges Ding. Ich glaube,
ich muss mir die definitiv auch nochmal geben. Ich glaube, die lief bei dir, als du Geburtstag gefeiert
richtig,
hast.
Ne?
War eine knalle Scheibe. Aber richtig gut. Ja.
Ja. Und gerade die Vocals sind immer noch, also jetzt auch mit einem halben Jahr Abstand, also genial. Einfach nur genial. Absolut mächtig und cool und geniales Songwriting. Ich bin nicht der allergrößte Slayer-Fan der Welt, trotzdem Hammer. Also das Ding gefällt mir besser als alles das, was Slayer in den letzten Jahren so von sich gegeben haben.
Ja, ich meine, hängt ja auch immer viel zusammen mit den Musikern, mit denen man zusammenarbeitet. Und ich sag mal, wenn Kerry King generell derjenige ist, der die Songs halt schreibt und die anderen sagen, oh nee, pff, weiß ich nicht. Also ich fand die letzten Slayer-Alben nicht schlecht. Ich muss aber sagen, dass ich Slayer generell nie so abgefeiert habe wie andere. Ja,
ja, ja.
Bin eher in der europäischen Metal-Szene groß geworden, habe deswegen halt eben nur die Klassiker von Slayer so richtig auf dem Schirm. Ich habe mir dann auch ein paar Songs natürlich reingezogen, als Jeff Hanneman dann gestorben war und Gary Holt die Gitarre übernommen hat. Und man hat schon gemerkt, dass da so natürlich immer noch 90% Slayer da ist, aber da waren auch ein paar Exodus-Einflüsse drin. Ja, die kann man ja nicht verleugnen.
Ja.
Von daher, mir hat es nie wehgetan, aber die Kerry King, als wir die bei dir gehört haben, die fand ich auch ziemlich gut. Deswegen aus meiner Sicht auch eine super Entscheidung, die hier mit reinzunehmen.
Ja. Ich weiß wirklich nicht, ich meine, ich hätte 10 Punkte vergeben in der Episode. Ich würde auch bei bleiben, weil die jetzt, wie gesagt, auch mit einem halben Jahr Abstand, die hat einfach nichts verloren von dem Charme, den die am ersten Tag hatte. Und deswegen würde ich da auch bei bleiben. Ist auf jeden Fall für mich ein absoluter Volltreffer gewesen. Und ja, gebt euch das mal, falls noch nicht geschehen. Sagen, was hast du denn auf Platz 2 bei dir? Ihr merkt schon, wir haben nur 3 und dann ist es auch noch langweilig, weil wir uns die 1 teilen, aber ja, ihr wisst sowieso, was die 1 ist, glaube ich. Bleiben wir erstmal bei deiner 2.
Ja, ich hatte keine andere Wahl und ich habe mich dazu entschlossen, die folgende Band als Nummer 2 zu wählen, weil die mich einfach, nachdem ich sie über ein Jahrzehnt nicht gehört hatte, weggeblasen hat mit ihrer Scheibe. Ich habe da abends im Bett gelegen, habe ich dir ja noch erzählt. Das war ein Album, was wir besprochen haben gemeinsam. Und ich hatte ein Grinsen in den Augen, in den Ohren, im Kopf. Ja, und habe mir die Scheibe, glaube ich, im Bett 2-mal angehört, bevor ich eingepennt bin. Enziferum, Winterstorm.
Ja, sehr schön. Gute Wahl.
Für mich Knalleralbum. Hätte nie gedacht, dass ich mir diesen Folk-Metal-Melodic-Death-Power-Metal-Verschnitt irgendwann noch mal geben werde, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ich bin da rausgewachsen.
Mhm.
Ja, wahrscheinlich wird man mit dem Alter wieder reifer und nicht so elitär und hört sich dann auch wieder Sachen an, die ein bisschen lustiger gemeint sind, die sich nicht selber ganz so ernst nehmen. Und Enziferum haben einfach abgeliefert mit dem Album. Das Ding ist eine Granate. Da ist auch alles Killer, keine Filler. Die Scheibe, die knallt von vorne bis hinten durch. Gerade die abwechselnden und muss man auch sagen, die haben ja seit dem letzten Album jetzt auch einen Power-Metal-Sänger mit an Bord. Das heißt, du hast 3-4 verschiedene Gesänge in der Band. Ja, du hast den Frontmann, der schreit, ja, klassisch Melodic Death Metal macht. Dann hast du den Keyboarder, der eben diese Power-Metal-Stimme hat. Dann hast du den anderen Gitarristen, der eher diese folklorischen Gesänge macht. Diese Gang-Shouts haben wir sie genannt, ne, die auch typisch für Enziferum sind. Dieses Winterstorm Vigilantes. Ne? das hat einfach Spaß gemacht. Die erzählen eine Geschichte von ein paar Reitern, die da durch den Winter warten und man fühlt sich einfach, wenn man die Scheibe hört, direkt gefangen in so einem World of Warcraft-Fantasy-Film, ne, wo so eine Truppe an Pseudo-Wikingern durch so eine eisige, verschneite Steppe reitet und einfach ein paar Sachen erlebt. Ne, und hat mich einfach mitgenommen. Geiles Ding im Nachgang. Also ich gebe hier wieder 8 von 10. Krassen Typen. Ja. Geiles Ding.
Auch eine absolut nachvollziehbare Wahl. Habe ich von meiner Frau zum Geburtstag bekommen, auf Vinyl tatsächlich, habe ich hier rumstehen. Und nice. Ja, ist ja hier auch bei uns extrem gut weggekommen. Ne?
Dann kannst du dich ja, ja bald nackig ausziehen, dir so einen Schotten-Wikinger-Rock anziehen und dann auch zu Winterstorm Vigilantes da stehen mit einem Horn und.
Oh ja. Also ja. Die Optik, die die da so präsentieren in ihren Videos, die ist ein bisschen zweifelhaft, aber das schmälert ja, ja das
Musikvergnügen. Aber es ist nicht so, ehrlicherweise, nicht so zweifelhaft wie so eine Scheiße, die, Entschuldigung dafür, die, die dann hier unsere Lieblingsband
Motley
abzieht. Nein.
Nicht Motley Crue.
Wer singt denn ständig über Alkohol und verkleidet sich als Zwerge?
Ach so, ja, ja, Windrose.
Ja.
Ja, die sind, ja, ja, okay. Aber da ist
oder,
auch die Musik.
Oder All for Metal, ja, um da mal die beiden Granatentypen, die für mich die Jahresschlechtestnoten erreicht haben. Ja, also das, nein, deswegen, also Enziferum sticht heraus, richtig geile Scheiße und deswegen für mich verdient Platz 2. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, also du hast ja gerade schon die Lowlights hier vorweggenommen, aber das wären, also da gibt es ja auch keine zwei Meinungen hier, zumindest von dem, was wir gesprochen haben. Nee. Ja, mein Platz 2, auch wenig überraschend, das zweite 10-Punkte-Album aus 2024, nämlich Chapel of Disease mit Echoes of Light. Absolut granatenstarkes Ding. Auch das habe ich mir letztens den Opener nochmal gegeben. Hat auch nichts verloren von seinem Zauber vom ersten Tag. Deswegen würde ich auch hier wieder bei den 10 Punkten, die ich da initial vergeben habe, bleiben. Und kann das echt nur empfehlen, das Ding einfach sich zu geben. Wer weiß, wie lange es die Band noch gibt. Da gab es ja jede Menge Querelen. Wobei, wir haben sie ja auf dem Rockhard gesehen. Der hat ja offensichtlich eine neue Besetzung, zumindest eine neue Live-Besetzung. Und ja, vom Artwork bis zur Musik alles perfekt gemacht, genial, Melodeath aus dem vorhin schon erwähnten Köln tatsächlich. Oder ist das Melodeath? Ich weiß gar nicht. Ja, doch, kann man glaube ich
so sagen. Also progressiver Melodeath, ja. Also ich habe ehrlicherweise von der aktuellen Scheibe nur einen Song gehört. Mhm. Hier, Death Though No Loss, den habe ich mir angehört. Für mich solide Kost. Ich finde die Soli ein bisschen lahm, aber macht Spaß. Ist cool, aber für mich keine 10 von 10. Ne, aber ich verstehe, warum du die in dein Ranking aufgenommen hast. Die Band ist wirklich gut.
Ist tatsächlich ein Ding, was man sich auch ein bisschen erarbeiten muss. Also ja, das läuft beim ersten Mal nicht direkt auf die 10, gar keine Frage. Aber nach dem zweiten oder dritten Durchlauf hatten die mich. Also das ist wirklich, wirklich cool. Ja.
Und du hast es dir halt schön gehört.
Ich habe es mir schön gehört, ja, genau. Also leider hatte ich auch hier schon on air irgendwann mal gesagt, konnten die da live nicht so ganz mithalten auf dem Rockhard. Aber ja,
ja, so eine Band muss ja auch hoch, ne? So eine Band muss sich ja auch einspielen, ne?
Mm, ja, klar.
Ja.
Und vor allen Dingen, wenn die dann die Erwartungen mit der Platte bei mir so dermaßen auf 11 gedreht haben, dann können die da eigentlich nur verlieren.
Nein, aber es ist ja wirklich so, ne? Du musst als Band eingespielt sein, sonst verkackst du es. Oder man hört, dass man eben nicht so live eingespielt ist. Das ist halt nun mal leider so. Also der Kritikpunkt, den ich an der Band habe, ist einfach, dass die Pentatonik-Soli spielen, die ich echt langweilig finde.
Okay.
Weil sie musikalisch einfach keine richtig guten Geschichten erzählen. Aber der Rest, ne, das musikalische Konstrukt drumherum ist wirklich, wirklich gut. Ne? Also von daher, ich verstehe es.
Ja.
Ne, über so ein paar Soli kann ich hinweg hören. Ne? Das ist mir wurscht. Ja. An der Stelle jetzt mal. Just to realize that I am nothing and a thousand words more.
Wollen wir zu unserer gemeinsamen Nummer 1 kommen oder wollen wir einfach da nicht drüber reden, weil die Hörer wissen sowieso.
Du kannst an dieser Stelle auch
Nightwish,
einfach das...
Nightwish, ist doch klar. Also Nightwish mit Yesterwind auf jeden Fall ist bei uns beiden so mega gut weggekommen. Deswegen hier unsere gemeinsame Nummer 1, Nightwish mit Yesterwind. Nein, natürlich
kannst an dieser Stelle, du kannst an dieser Stelle jetzt das Intro aus unserer Spezialfolge einmal laufen lassen. Und zwar jetzt.
Rost und Stahl. Open Spezial. Rost und Stahl mit Open.
Der Podcast mit Rossi und Stefan.
So.
So. Ich hoffe, jetzt wisst ihr euch, jetzt.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst, welches Album wir gemeinsam auf Platz 1 überraschenderweise gewählt haben. Möchtest du noch einmal ganz kurz erklären, warum?
Opeth, The Last Will and Testament, das 14. Studioalbum. Ich habe in meinem ganzen Leben keine Platte gehört, die für mich so komplett war wie diese. Und deswegen habe ich den Spinal Tap gemacht und habe 11 von 10 Punkten vergeben. Ja?
Ja.
Das hat damit angefangen, dass dieses Album wahnsinnig dicht produziert ist, eine Atmosphäre verstreut und versprüht, die dich einfach so unwohl berührt, wie so ein Horrorfilm. Ja? Und das unterstreicht die sehr morbide Story, die hinter diesem Album hängt. Das ist ein Konzeptalbum. Also wer jetzt nochmal die ganze Geschichte erzählt kriegen möchte von mir, der kann sich gerne unsere Opeth-Spezialfolge aus dem letzten Jahr anhören, wo wir das alles aufgerollt haben. Aber von vorne bis hinten.
Folge 16, vom 13.12., also wirklich frisch.
Ja. Hast du gerade 16 gesagt?
60. Entschuldigung, habe ich 16 gesagt? Nein, vom 13.12., Folge 60, Opeth Magnum.
Ja. Ist über alle Zweifel erhaben. Selbst wenn man von progressivem Metal und im Speziellen jetzt bei Opeth progressivem Death Metal nicht viel hält, sollte man sich diese Scheibe mal gegeben haben, die von vorne bis hinten die Geschichte erzählt, wie ein verstorbener alter Arschloch-Patriarch seiner verbliebenen Familie eben sein Testament vorlesen lässt und sich da eine Wendung nach der anderen ergibt. Die Songs unterstreichen das, die Musik ist unfassbar krass geschrieben. Gastmusiker von Europe, von Jethro Tull, die Tochter des Leadsängers und Gitarristen Michael Ackerfeld singt im ersten Song auch noch mit. Das Album ist so dermaßen vielschichtig auf so vielen Ebenen, hat einfach nur richtig Bock gemacht. Und wie ich das damals schon gesagt habe, ich habe eine kleine Träne verdrückt, als ich da, ich sag mal, durch die Kälte stapfend mir den Kram angehört habe, ne, von vorne bis hin, das ist Granate. Ja.
Ja, ich meine, wir haben darüber anderthalb Stunden oder noch länger geredet. Und ja, also absolut verdient. Deswegen, also bevor jetzt einer, also die ursprüngliche Idee war, dass wir halt nicht beide Opeth auf Platz 1 nehmen, aber das wäre halt einfach gelogen. Also ich hätte mir jetzt natürlich auch eine andere noch ausdenken können, aber es wäre halt einfach Quatsch gewesen. Es ist einfach das Album des Jahres, gar keine Frage.
Ja, du kannst ja noch eine Honorable Mention machen jetzt am Ende, wenn wir jetzt fertig sind. Also Opeth ist Platz 1, 11 von 10, fertig. Ja, wird nie wieder erreicht.
Ja.
Vielleicht.
genau. Also eine Honorable Mention wäre für mich tatsächlich eine Band, die relativ am Anfang letzten Jahres hier bei uns besprochen wurde, nämlich Ravenstein mit ihrem Album 2024. Das war wirklich cool und ja, lokale Band hier aus Dortmund, beziehungsweise naja, eigentlich sind die international, aber haben halt auch lokale Mitglieder. Gebt denen mal eine Chance, ist wirklich cool, ist so ein AOR-Rock-Zeug irgendwie. Ja, ist sehr cool. Ansonsten, ich meine, wir haben ja auch so noch über ein paar andere Sachen geredet. Du hattest ein paar Lowlights vorhin schon genannt. All for Metal hast du gesagt.
Ja, aber ich habe auch noch Honorable Mention, ne, bevor wir weitermachen.
Ja, also, ja, dann hau die erstmal raus.
Guter also, Punkt. Die Band Alt oder Alt, A-L-L-T, ja, ist mit dem Album From the New World. Das haben wir weder vorgestellt noch in die Liste gepackt. Ich packe jetzt mal ein, zwei Songs in die Liste.
Ja, das war, glaube ich, weil es die nicht auf Spotify gab oder so. Ne?
Nee, die gab es schon, nein. Ich habe die einfach nur rausgenommen, weil wir andere Bands noch zu besprechen haben, weil ich glaube, der November oder Oktober so dermaßen vollgebraten mit krassen Albenveröffentlichungen war. Geht in Richtung Core, ist sehr modern produzierter Metal, der sehr atmosphärisch ist, sehr düster auch von der Anmutung her, wird durch das Albumcover auch unterstrichen, ist auch in sämtlichen, ich sag mal, Zeitungen, Blogs, Nachrichtenmagazinen, was auch immer, gehypt worden. Und ich habe die Band entdeckt, genauso wie ich Earthbound entdeckt habe, einfach durch Werbung bei Spotify. Mhm. Ja. Neuerscheinungen, bla bla bla. Ja, und wahnsinnig, wahnsinnig düstere Scheibe, die zwischendurch richtig, also muss ich wirklich sagen, die ich mir einmal am Stück anhören kann und dann brauche ich erstmal ein bisschen, weil die halt zwischendurch wirklich richtig fies einfach nur so dummig einen Akkord pro 5 Sekunden macht und dabei stampft wie Sau. Ich packe einfach mal meinen Lieblingssong von der Scheibe da rein und dann könnt ihr euch ja selber mal ein Bild davon machen. Ist mit Sicherheit dadurch, dass es sehr modern gehalten ist, für den einen oder anderen eher konservativen Hörer hier eher nichts. Ich packe jetzt mal einen der seichteren Songs in unsere Playlist, den Song Echoes vom Album From the New World. Ja. Und ich bin ja bescheuert, den habe ich ja schon reingepackt.
Cool. Hast du doch schon reingetan.
Ja, also, ne, mein persönlicher Platz 4, sage ich jetzt mal. Ja.
Ja. Ja, sehr schön. Wir könnten noch mal ganz kurz, möchte ich das jetzt gerne einmal abschließen, die Lowlights, den Part haben wir ja schon genannt, Windrose und was war das andere, was du gesagt hattest?
All for Metal.
Ach ja, genau, All for Metal, genau. Ich habe vorhin auch schon gesagt, aber wir hatten ja noch einen, wir hatten ja Motley Crue, die ja auch ziemlich abgestunken sind bei uns. Jetzt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, also so schlimm wie die beiden anderen genannten war jetzt Motley Crue vermutlich nicht. Die würden davon vermutlich noch den ersten belegen, aber es war auch schon ganz schön okay. Also,
sie haben von mir vor allen Dingen für die Einfallslosigkeit diesen trumpig angehauchten Scheiß, den sie einem da entgegenblasen, dafür haben die von mir nochmal 2 Minuspunkte extra gekriegt. Ja, also die sind in der Bewertung haben sie von mir eine 2/10 gekriegt. Ich sag mal ehrlicherweise wäre es eine 4/10. Mhm. Aber wer eine EP raushaut mit 3 Songs, von denen einer nicht mal deren eigener ist und die anderen beiden einfallslos sind, der hat es nicht anders verdient.
Ja. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war. Das war irgendwann so
einer im September, der ersten. Oktober auf jeden Fall wurden wir direkt gecancelt. Ich habe mich sehr gefreut. Liebe Grüße gehen raus.
Ja, so ist das. Aber ja gut, das ist natürlich hier, wenn wir schon beim Jahresrückblick sind, natürlich auch die massive Veränderung gewesen. Dein Einstieg hier im September, ne, war es ungefähr? Ja, das war natürlich hier für uns die große Zäsur. Und wir hatten uns ja schon in der letzten Folge ausgiebig dafür bei euch bedankt. Und ja, wir machen erstmal so weiter, würde ich sagen, oder? Oder hast du schon Fluchtreflex? Willst schon weg?
Also ich wollte schon kündigen.
Ja, mach doch.
Anzeige ist raus.
Spekulierst du auf die Abfindung?
Die Fahrrad, wow.
Kannst du knicken.
20 Euro und eine Pommes bei McDonald's, ne? Oder wie ist das?
Die kriegst du nicht, wenn du kündigst, ist dir klar. Ja. Ach, ja, aber war, also insgesamt, ich weiß nicht, mal so jetzt wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert das letzte Jahr. Ich habe 3 schöne Festivals erlebt, so metalmäßig. War das schon eigentlich eine runde Sache? Wie war
ja,
bei dir?
Du, ich habe leider ja nur das Rockhard-Festival in Anführungsstrichen besuchen können, zeitlich bedingt. Ich hoffe ja, dass ich dieses Jahr 1-2 Festivals mehr besuchen kann. Gerade weil in diesem Jahr auch das Rockhard und das Dong-Festival beide wirklich gute Lineups haben.
Mhm. Absolut, ja.
Habe ich richtig Bock, die beide zu besuchen. Jetzt, wo ich gestern, heute, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, ich glaube heute, erfahren habe, dass Exodus ihren Sänger Sousa rausgeschmissen haben, ja, und jetzt wieder Rob Dukes, mein Lieblings-Exodus-Sänger, wieder da haben, ja, da bin ich heiß wie Frittenfett auf das Konzert, weil das war so eine meiner ersten einschneidenden Festival-Erfahrungen damals 2007, 2008, wo wir vor einer unglaublichen Kulisse auf dem Wacken erste Reihe Exodus geguckt haben mit Rob Dukes als Sänger, und die hatten gerade ihr Album Exhibit A rausgebracht. Mhm. Unfassbarer Abriss. Ich weiß noch, wie mein Schlagzeuger hinter mir stand, 2., 3. Reihe, und er dann irgendwann schrie, tschüss Stefan, und dann wurde er von so einem Strudel mitgerissen. Fupp. Das war wie im Film, ne? Also ein von daher richtig geil, hab da richtig Bock drauf, ne? Also Rockhard, Dong sind für mich eigentlich gesetzt dieses Jahr.
Mhm. Ja,
und
Dong, ja, sowieso,
ich hoffe, dass wir beide da dann gemütlich Musik genießen können und vielleicht ja sogar eine kurze Rockhard oder Dong-Spezialfolge rausbringen können vom Festivalgelände.
Ja, das, ja, auf jeden Fall. Auf Rockhard bin ich natürlich auch sehr gespannt mit neuer Campingfläche und so, ne? War ja im letzten Jahr jetzt das letzte Mal auf der Alten, also zumindest vorläufig auf der Alten das letzte Mal. Ja, da bin ich sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Im Moment bahnt sich da bei mir so ein bisschen beruflich leider etwas an, was dafür sorgen könnte, dass ich das Festival nur teilweise mitkriege. Aber das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt und ich hoffe mal, dass der Kelch an mir vorbeigeht. Dazu dann später mehr. Ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir ja noch was auf dem Plan für heute. Wenn du denn noch Lust hast, lieber Stefan, noch über ein Album ein bisschen.
Also nachdem wir über das Album des letzten Jahres gesprochen haben, können wir über das Album dieses Monats sprechen, obwohl wir ja gerade erst Mitte Januar haben. Aber für mich ist das jetzt schon ein Knaller.
Ja, wir haben es schon ein paar Mal hier erwähnt im Vorfeld, ne? Wir hatten auch schon eine Musikempfehlung von der Scheibe in unserer Playlist. Und ja, wir reden über The Halo Effect mit March of the Unheard, just erschienen am 10. Januar.
12 Songs, 44 Minuten 6.
Ja, was ich relativ lang finde für die Platten, die wir so in letzter Zeit hier besprochen haben, das war häufig kürzer, aber
also ist eigentlich eine perfekte LP-Länge.
Genau, also so sollte es ja eigentlich auch sein, ne? Aber ich habe den Eindruck, dass der Trend dazu geht, ein bisschen drunter zu bleiben, unter 40 häufig, aber ist
ja
höchst subjektiv.
Ich bin ja froh, dass so eine Band wie The Halo Effect, die übrigens aus Mitgliedern, also eigentlich ist diese Band ein Ur-Inflames-Setup.
Mhm.
Ich gehe auch davon aus, dass sie sich deswegen The Halo Effect wegen der Kreis hat sich geschlossen genannt haben. Ja, das heißt, okay. Man hat den ersten Inflames-Session-Sänger und Dark Tranquility-Sänger Michael Stanne vorne. Man hat Niklas Engelin und Jesper Strömblatt, 2 Inflames-Gitarristen. Mit Jesper Strömblatt eigentlich den Inflames-Gitarristen, der eigentlich für viele Melodien verantwortlich war, die man so aus seiner Jugend, Kindheit, was auch immer kennt. Daniel Svensson, ehemaliger Inflames-Schlagzeuger, und Peter Ivers, ehemaliger Inflames-Bassist. Das heißt, man hat hier eigentlich ein klassisches Inflames-Setup, außer dass eben nicht Anders Frieden am Mikro steht, sondern Michael Stanne. Und ja. Also
der Jesper Strömblatt, der ist ja jetzt auch schon ein bisschen was länger weg bei Inflames, ne? Aber der war ja mehr oder weniger eigentlich Herz und Seele der Band, ne? Oder eins.
Das war auch das einzige, in Anführungsstrichen, wenn man das jetzt mal wirklich auf die Waage legen möchte, das einzige verbliebene Gründungsmitglied, auch wenn man sagen muss, dass In Flames eigentlich erst ihren ersten richtigen Sänger hatten, als Anders Frieden dann eingestiegen ist. Alles davor war Sessionarbeit. Mhm. Ja, und das war so ein bisschen, Kumpels haben sich getroffen und dann haben sie den Michael Stanne gefragt, hör mal, kannst du nicht einsingen, wir finden keinen festen Sänger. Und dann hat er das halt gemacht. Ja. Aber wenn man es jetzt mal so richtig sehen möchte, dann ist eigentlich Anders Frieden schon der richtige erste Sänger.
Ich wollte gerade sagen,
noch zugestehen,
ja? Die Legende also, geht ja, dass die Bands die Sänger getauscht haben, das stimmt ja so nicht ganz.
Quatsch. Nein, das ist Quatsch, ja.
Also beide Sänger haben in beiden Bands mal gesungen, wenn du so willst, aber getauscht ist da wirklich definitiv zu viel gesagt. Also auf dem ersten In Flames Album hat er halt geholfen, ne? Also wir hatten ja auch mal drüber geredet, das war ja auch so, dass das Album noch gar nicht fertig war, als sie den Vertrag dafür unterschrieben haben und so. Und da gibt's ja so einige Legenden um das Frühwerk von In Flames. Ja, genau, aber wir wollen ja nicht über In Flames reden, sondern über, du hast es gerade schon erklärt, The Halo Effect, was quasi so ein In Flames All-Star-Projekt sein könnte. Und wollen wir erstmal über das Artwork sprechen?
Ja, tolles Artwork. Also ist meine Lieblingsfarbe. Ja, so ein richtig schönes Knallgrün. und so ein Oldschool, fast schon, Kupferstich, artiges, teilweise auch so ein bisschen an nordische Tattoos erinnerndes Artwork mit einem Baum in der Mitte.
Mhm.
Ja, der schön hellblau leuchtet und darüber ist ein Totenschädel, der dann auch nochmal dieses Abkürzungslogo THE, ne, also senkrecht runtergeschrieben, im Kreis hat. Das ist ja dann deren Marke in dem Sinne. Ja, und dieser Totenschädel, der hat eben so einen Siegerkranz um. Ich kann in dieses Cover eigentlich gar nicht viel rein interpretieren. Also außer, dass ich es schön finde, vom Design her. Ja,
Ich kann dir dazu eine kleine Anekdote geben. Das ist nämlich der gleiche Cover-Artist wie bei dem ersten Album von denen, nämlich Adrian Baxter. Und der hat auch von dieser amerikanischen Black-Metal-Band, Blackbriar heißen die? Nee, Blackbraid, Entschuldigung, Blackbraid. Blackbriar ist so eine niederländische Female-Fronted Power-Metal-Geschichte. Blackbraid, die machen, das sind so amerikanische Ureinwohner, das stimmt nicht ganz, also Nachfahren von denen. Und die machen so ein relativ oldschool Black Metal, aber mit so Indianer-Themen. Jetzt habe ich es doch gesagt, wollte ich
ja und inwiefern nicht, hilft uns das jetzt mit diesem Cover?
Das, Entschuldigung, das erkennt man sofort. Ich bin normalerweise bei sowas ultra blind, aber die Platten von denen wurden halt auch
sehr eigenständig.
Ja, die Platten von denen wurden halt auch von dem gleichen Typen gemacht und das erkennst du sofort.
Ja, ich sehe es gerade, hast du recht.
Ja, das siehst du sofort. Der Stil ist wirklich unverwechselbar. Ich finde, es passt extrem gut zu beiden Bands. Also jetzt auch zu The Halo Effect, passt super gut.
Ja.
Und kann man schon so machen. Ja,
sehr grün, wie gesagt, grün-blau, sehr
türkis gehalten. Ne? Ja. Cool, lass uns zur Musik kommen.
Ja, coole, moderne Melodic Death Metal Scheibe, die dich von Anfang an mitnimmt. Ich muss ehrlicherweise sagen, der erste Song, der hat mich direkt abgeholt und ist auch einer meiner Lieblinge auf der Scheibe, also Conspire to Deceive. Man bekommt alles, was man sich wünscht, wenn man sich in dem Moment gerade modern gespielten, modern produzierten Melodic Death Metal der Schwedenschule eben hören möchte. Und man hört sofort, dass es die Meister ihres Fachs sind, die eben diese Musikrichtung auch massiv und maßgeblich mitgeprägt haben. Jasper Strömberg, der Gitarrist, der ja eben für viele Melodien auch verantwortlich ist, der war ja lange Zeit krank und ist auch immer noch in Behandlung. Ich glaube, der hatte Alkoholismus und hat den natürlich auch immer noch, weil den verliert man ja nicht einfach so.
Ja, das war vermutlich auch einer der Gründe, warum er bei In Flames raus
ist. Ja, genau. Der tourt auch nicht mit, ne? Der macht die Musikvideos mit und geht aber nicht mit auf Konzerte. Also ich glaube, der spielt nur in Stockholm und Umgebung mit, aber ansonsten geht er nicht mit auf Tour. Zumindest hat er es die letzten Jahre nicht gemacht. Auf jeden Fall war das für mich als Fan und als jemand, der in den Ende 90er, Anfang 2000er mit der Mucke aufgewachsen ist, war das eine Offenbarung, dieses Album. Also kann ich ganz einfach sagen, es gab ja im Vorlauf schon viele Single-Auskopplungen von der Scheibe. Ja, Detonate, What We Become, March of the Unheard, ne? Also da war ja, ja das halbe Album im Endeffekt schon draußen. Und als ich das dann jetzt in voller Länge hören konnte, es war genauso wie bei der Judas Priest vorhin, die ich erzählt habe, unglaublich eingängig. Man kann es mehrfach hintereinander hören, es wird nicht langweilig, ist wirklich auf den Punkt, so wie ich mir das wünschen würde. Auch wenn ich ehrlicherweise mit Michael Stanne als Sänger, zumindest was das Geschrei angeht, also historisch nie wirklich warm geworden bin, muss ich auf der Scheibe sagen, hat er wirklich geliefert und liefert auch mit seiner wunderschönen Bass-Bariton-Clean-Stimme zwischendurch die richtigen Akzente. Ne? Ja, also jetzt habe ich genug geschwafelt, sag mal, was du davon hältst. Also ist
ja, ich würde ganz gerne da einsteigen, wo du gerade ausgestiegen bist, nämlich bei Michael Stanne als Sänger. Seine Hauptband Dark Tranquillity hat ja vor nicht allzu langer Zeit auch eine Platte rausgebracht und ich war wieder so genervt von dem auf der Scheibe. Ich kann den bei Dark Tranquillity echt nicht hören. Ich weiß nicht warum. Also ich mag die Band eigentlich, aber ich finde den irgendwie, der jammert mir zu viel. Ja, egal. Wir reden nicht über Dark Tranquillity, wir reden über die Scheibe und alles das, was du gesagt hast, plus Michael Stanne kann es nämlich eigentlich doch.
Ja, richtig.
Und das ist wirklich cool, was der hier abliefert, gar keine Frage. Und wenn man das nicht wüsste, dass das der gleiche Sänger ist, müsste man da schon zweimal ihn hören. Natürlich hört man das an der Stimme, keine Frage, aber ich finde den Stil deutlich anders.
Ja, ich finde, er hat es mittlerweile bei Dark Tranquillity so ein bisschen übertrieben.
Ja, ja, das war früher mal besser, aber
die trotzdem. Die haben also früher sehr eingängige Mucke gemacht und mittlerweile ist das wirklich total vertrackt und macht mir einfach keinen Spaß. Und deswegen war ich sehr, sehr froh, als ich die ersten Single-Auskopplungen gehört habe und als ich dann jetzt das Album hören durfte und dann wieder eines Besseren belehrt wurde, dass der Mann es doch noch kann. Ja? Und der hat ja, muss man dazu auch sagen, im Zeitraum der letzten 5 Monate 2 Alben rausgebracht. Ja? Also einmal das jetzt hier, March of the Unheard, und dann mit dem anderen All-Star-Projekt, mit dem er unterwegs ist, Cemetery Skyline, hat er noch eine Gothic-Rock-Platte rausgebracht,
auch noch, ja.
Die auch wahnsinnig gut ist. Da singt er nur clean.
Mhm.
Ja? Also beides, wahnsinnig gute Alben. Und ich glaube, wenn ich so ein Ranking nochmal von letztes Jahr, dann würde Cemetery Skyline bestimmt auch Platz 5 oder 6 mit ihrem Album sein. Weil das einfach nur geil ist, wenn man auf modern gespielten Gothic
Wobei beide Platten von seinen Side-Projects in Anführungszeichen mir besser gefallen als das Original. Also ich fand die letzte DT-Platte.
Ja, definitiv. So. Also ich muss auch wirklich sagen, das hat sich ja jetzt, also der Halo-Effekt ist ja von einem Side-Project, hat sich ja gemausert zu einem richtigen großen Act, der dann jetzt auch auf großen Festivals spielt, der dann auch deutlich mehr gebucht wird als, oder krasser gebucht wird, gerade als Dark Tranquillity zum Beispiel.
Ja.
Da werden ja sogar schon im Internet so Reddit-Kanäle aufgemacht, die dann In Flames gegen Halo-Effekt ausspielen. Da werden Interviews abgehalten, wo anders Frieden gefragt wird. Was hältst du denn von dieser Konkurrenzsituation? Halo-Effekt werden selber gefragt, wie es aussieht und alle sagen, ey Leute, wir sind Freunde seit der Kindheit. Ja, wir machen
vor allen Dingen, man darf auch eine Sache nicht vergessen, das letzte In Flames-Album war auch scheiße stark.
Boah, war Knaller.
Das also war beides. Absolut, das ist ja vorletztes Jahr schon Ende
vorletzten
Jahres.
For Gun ist ein wahnsinnig gutes Album.
Das war ein super Bombenalbum und da hatte die Rockart damals gemutmaßt, dass die ja wahrscheinlich Richtung The Halo-Effekt geschielt hätten beim Songwriting. Keine Ahnung, ist natürlich, da war ja die Days of the Lost, die letzte Platte von denen, die auch schon so bockstark war.
Also die sind, kann ich mir nicht vorstellen, die hatten sich halt, also In Flames hatten sich ja auch nur frisches Blut, ne, hatte mit dem Schlagzeuger und dem Gitarristen diese neu dazugeholt hatten. Und das hört man halt einfach. Man hört, dass die Menschen frischer beieinander sind und sich gegenseitig mal so ein bisschen gepusht haben.
Ja.
Und ich glaube, diese ganzen Unterstellungen, das geht alles so ein bisschen in Richtung Boulevardpresse, da gebe ich einen Scheiß drauf.
Ja, das ist,
ehrlicherweise.
Ist natürlich auch vollkommen egal. Aber trotzdem ist es einfach schön, dass beide Bands, sowohl also das Original, wenn du so willst, als jetzt halt eben auch The Halo-Effekt, dass die so starke Alben in so vergleichsweise kurzen Abständen raushauen, ist doch schön. Da haben wir zwei gute Melo-Death-Bands, die erstklassige Sachen raushauen. Ja.
Wir hatten eine lange Durststrecke und In Flames hat ja auch ein paar Alben lang nur Scheiße produziert und ich bin froh, dass sie mit der Forgun den richtigen Schritt gegangen sind. Ich bin froh, dass die alten In Flames-Mitglieder plus Michael Stanne sich zusammengefunden haben, um Halo-Effekt zu machen. Das neue Album ist Granate und ich bin da Feuer und Flamme für. Ich habe da richtig Spaß.
Ich kann da auch noch mal ganz kurz zurück zu dem Album. Also da waren ja, ich glaube, drei oder vier Songs hatten sie vorher als Singles rausgebracht. Da war Detonate dabei, Cruel Perception und hier
March of the Unheard.
Genau. Ich weiß nicht, ob noch eins war. Auf jeden Fall, die waren ja schon super genial. Und wir hatten ja March of the Unheard hier auch schon mal empfohlen. War ja auch schon mal auf unserer Liste. Und es war ja ganz klar, dass da ein super Album kommt, wenn der Rest der Scheibe nur annähernd da mitgeht.
Ja.
Ich würde gerne noch auf einen Song einmal ein bisschen näher eingehen. Und zwar ist das der letzte, Coda, Track 12. Das ist ja ein Akustik-Song.
Ja, so ein Akustik-Best-of von den Melodien des Albums, würde ich mal behaupten. Ne?
Ich finde, dieser Song, der greift so unfassbar gut die 11 Songs auf, die vorher gelaufen sind. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob er jetzt jeden erwischt, aber man erkennt doch wirklich die Hauptmelodielinien wieder. Und das Ganze akustisch orchestriert zum Teil. Also ich weiß nicht, ob mit echtem Orchester oder mit nachgemachtem, keine Ahnung. Ist ja auch vollkommen egal. Und das hat echt das Potenzial, dich zu Tränen zu rühren und die Platte sofort wieder von vorne anzumachen. Also das könnte direkt wieder das Intro sein für Conspire to Deceive. Geniales Ding.
Coda bedeutet, das ist der angehängende, ausklingende Teil einer musikalischen, eines Musikwerks. Ja?
Ah, okay. Wie gut, dass ich mir hier so einen Experten reingeholt habe, der auch noch weiß, was das alles ist hier, der ganze Mist. Es ist ein guter Song.
Und das ist tatsächlich das, was es sagt. Es fasst Charakterzüge des ganzen Werks zusammen.
Okay, das tut's auch, ja. Und das ist wirklich cool. Möchtest du vielleicht noch eine Empfehlung geben und dann in dein Fazit gehen?
Also ganz klar für mich auf dem Album auch wieder alles Killer, keine Filler. Und ich würde tatsächlich, wenn man mich zwingen würde, das heißt, du stehst nackig vor mir und sagst, wenn du jetzt nicht den Lieblingssong sagst, dann furze ich dich an. Da würde ich den
wenn
erst
du
nehmen.
Jetzt nicht deinen Lieblingssong sagst, dann furze ich dich an.
Conspire to Deceive.
Ich muss mich noch eben ausziehen und nur Düsseldorf kommen, sonst ist das nicht echt.
Bitte nicht erspart mir, bitte, 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 bitte.
Also den Opener, Conspire to Deceive.
Der Opener, der ist Best of Melodic Death, schöne treibende Melodie, catchy Hookline, passt.
Ja, cool.
Wie ist bei dir?
Ja, jetzt gib mir erstmal dein Fazit hier.
Ach, Mensch. Quick and dirty.
Zwei von Punkte, mir. Ne?
Von mir kriegt das Album eine 9 von 10 Melodic Death Urgesteinskapellen.
Melodic Death Urgesteinskapellen, okay. Ja, ich gebe auch noch einen Anspieltipp raus. Und zwar würde ich den Titeltrack nehmen, March of the Unheard, mit dem Intro dazu, mit dem Discourse of Silence. Geil. Geniales Ding, extrem stimmungsvoll, vorher als Single erschienen. Hattest du auch, glaube ich, damals gesagt, dass auf YouTube ja This Curse of Silence davor auch ist,
genau,
ne?
Bei genau, dem YouTube-Video
und in der Kombi ist es einfach geil.
Ja. Also ich finde ohne das Intro ist der Song nicht ganz so perfekt. Und ja, das ist ein Positivbeispiel, wo ich mir eigentlich das Intro im Song gewünscht hätte. Ja, Negativbeispiel, wer Negativbeispiele hören möchte, der kann sich die aktuelle Nightwish Yesterwine anhören, die ein paar Outros hat, die Welt nicht braucht, aber
ja. Wobei man auch, also ich finde die Entscheidung, das daneben zu stellen mit zwei Minuten, also es hat glatte wunderbar. Zwei Minuten, Spielzeit auch gut. Okay.
Ich bin völlig zufrieden und happy damit, ist ein geiles Album, man kann das auch am Stück hören. Ich finde, das ist ein Album, was man auf Schallplatte braucht, aus dem Schrank holen, drauflegen, glücklich sein. Ne?
Ja. Genau, den würde ich empfehlen, punktemäßig. Ja, ich habe im letzten Jahr immer super hoch gepokert, super hohe Punkte rausgehauen. Ich will halt mal ein bisschen erden, deswegen gehe ich, obwohl es mir sehr, sehr gut gefallen hat, um nicht gleich wieder die Latte oben dran zu hängen, knall ich da mal 8 von 10 Bleistiftzeichnungen in Türkis drunter.
Sehr schön.
Und letztes Jahr hätte ich 9 gegeben, bin ich ganz ehrlich, aber
also ich bin wirklich sehr erstaunt darüber. Also ich glaube, ich habe dich auch ein bisschen geerdet, weil du hast deine ganzen Zehnerbewertungen, die hast du eigentlich mit Mattes abgegeben.
Ja, wir haben danach aber auch viel Scheiße gehört, ne?
Boah, da waren schon ein paar Klopper dabei.
Ja, ein paar gute Sachen waren dabei, aber da waren
Nein, aber du hast schon recht. Also wir vergeben insgesamt 8,5 nackige Hoshis.
Nackige Hoshis, genau, ja. Ja. Also Bombenscheibe gibt's da euch auf jeden Fall und da kann gerne mehr von kommen und live hätte ich da auch mal richtig Bock drauf. Das wäre doch auch mal was für so ein Festival, oder?
Gerne. Ja, kommt doch jetzt aufs Dong.
Stimmt, auf dem Dong sind die, richtig, ja. Genau. Ja, stimmt. Hatten wir auch schon, glaube ich, drüber geredet, ne?
Und ich hätte jetzt ganz gerne vollkommen uneigennützig als Outro für diese Band, also wirklich auch Conspire to Deceive, das Intro bitte. Ja?
Nur das Intro.
Ja. Ja, hier so schön, kannst du ein bisschen Gesang noch dann ausfaden bitte, aber ja, das hätte ich jetzt gerne. Und zwar genau jetzt. Jetzt.
So, da sind wir wieder. Und bevor wir jetzt hier langsam schon Richtung Zielgerade abbiegen, mein lieber Stefan, habe ich noch eine kleine Ankündigung. Haha, jetzt kommt es ganz, ganz schlimm. Haltet euch fest, das ist die letzte Folge Rost und Stahl.
Nein.
Nein, keine Sorge, ganz im Gegenteil. Wir wurden ja von unserem Hörer Stefan, deinem Namensvetter, ne? Der hatte ja mal angeregt, dass wir mal über das Thema Veranstaltungen und selber Veranstalten mal reden können. Und wir haben das jetzt echt lange vor uns hergeschoben. Und ich würde das auch gerne machen. Allerdings möchte ich dem Ganzen keine ganze Folge widmen, sondern ich möchte da gerne eine Serie draus machen. Deswegen haben wir beide uns überlegt, dass wir über die nächsten Folgen immer mal so Bröckchen einstreuen, und zwar so themenbezogen. Ne? Also ich würde gerne einsteigen mit einem Überblick, so einmal grob drüber fliegen. Was erwartet euch in der Serie und so, das würde ich dann in der nächsten Folge machen. Und dann habe ich da so Themen, das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt, aber so Themen drin wie werbe ich richtig, was brauche ich so an Personal, Nebenkosten, bla bla bla, alles mögliche. Also gehe ich beim nächsten Mal ein bisschen genauer drauf ein. Ja, das wäre so das, da kriegen wir sicherlich ein paar Folgen mit angereichert und ja, das mal so als Ankündigung für 2025.
Ich bin schon richtig heiß drauf.
Ich auch. Ich bin echt gespannt, was ich euch da bringen werde. Ich kann ja jetzt schon mal ein bisschen angeben. Ihr wisst es, ich hatte Kulturmedien
und
Freizeitmanagement studiert und das ist natürlich genau mein Ding. Da rede ich natürlich mega gerne drüber, über den Scheiß.
Wenn du jetzt noch deine Kutte endlich mal zu Hause liegen lassen würdest oder die waschen würdest, ne?
Bist du verrückt? Gar nicht in Frage. Ja, Stefan, das war unser Jahresrückblick und ein mini kleiner Ausblick auf 2025. Hast du noch irgendwelche letzten Worte für unsere Hörer? Oder erste? Keine Ahnung.
Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen, schöne Pause, guten Abend, gute Nacht, mit Röslein bedacht, ja, und schlaft alle gut, kommt gut von der Arbeit nach Hause, kommt gut zur Arbeit, grüßt eure Frauen. frohes neues Jahr und wer will die letzten Worte haben?
Ach, die kannst du diesmal haben. Ich sag auch schon mal Tschüss und ich freue mich auf ein metallisches 2025 mit dir, lieber Stefan, und mit euch, liebe Hörer.
Huhu, letzte Worte.
Tschüss.